SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
Come on, little rebel, lock your door until the bedroom light. Some skinny little punk swore we'd steal you a car tonight.
Nie wieder Everybody's Darling. Das beschließt Nadine, die Heldin in Katrin Seddichs neuem Roman. Eine starke Frau in jeder Hinsicht, die wir Ihnen gleich vorstellen. Stark und mutig war auch die US-amerikanische Journalistin Dorothy Thompson. Schon 1932 veröffentlichte sie ihr hellsichtiges Buch über eine persönliche Begegnung mit Adolf Hitler. Jetzt erscheint es erstmals komplett auf Deutsch. Aber gleich geht es erstmal in die Südsee, nach Tahiti. Wir segeln mit Captain Cook um die Welt und erfahren, dass der ruhmreiche Abenteurer ohne kundige polynesische Helfer wohl ziemlich aufgeschmissen gewesen wäre. Dazu gibt es Musik von der norwegischen Singer-Songwriterin Rebecca Backen und ihrem neuen Album Always on My Mind. Musik von Rebecca Backen im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und jetzt reisen wir zurück in eine Zeit ohne Google Maps, als es noch wirklich etwas zu entdecken gab auf dieser Weltkugel. Es geht in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. In den Jahren um 1770 gelang dem berühmten britischen Abenteurer und Kapitän James Cook die erste Weltumsegelung. Was aber kaum bekannt ist, Cook und anderen englischen Seefahrern dieser Zeit standen sehr kundige indigene Polynesier zur Seite und deren Einfluss und Können kann kaum überschätzt werden. Der bedeutendste hieß Tupaia. Ihm und seinen beiden tahitischen Landsleuten, Mahaine und Mai, hat der Historiker, Autor und Filmemacher Frank Vorpahl jetzt ein wunderbares Buch gewidmet. Aufbruch im Licht der Sterne ist der Titel. Und dieses Buch weckt einerseits ein großes Fernweh und auf der anderen Seite schreibt es die europäische Kolonialgeschichte an einigen wichtigen Stellen neu. Guten Tag, Frank Vorpahl.
Hallo.
Wie muss man sich Polynesien, Tahiti im 18. Jahrhundert vorstellen? War es das Paradies, das viele dort vermuteten?
Also Polynesien war einerseits für Europäer ganz bestimmt ein Paradies, weil das Europa Ende des 18. Jahrhunderts war ja ein Europa der Hungersnöte. Also in Frankreich brach eine Revolution 1789 aus, weil die Leute kein Brot zu essen hatten. Und viele Seeleute, die unterwegs waren in den Pazifik, den sie noch nicht kannten, von dem sie nur gehört hatten, haben sich dann sehr paradiesische Vorstellungen davon gemacht. Das betraf einmal sozusagen Palmen, Strände, auch die Frauen, von denen man schon gehört hatte. Aber natürlich vor allen Dingen auch Nahrungsmittel. Und viele jüngere Seeleute hatten auch die Hoffnung, vielleicht dort bleiben zu können. Also Polynesien ist ein Sehnsuchtsort, ist ein utopischer Ort, an dem man auch alle möglichen Sehnsüchte hin projizieren kann.
Wo sind Sie denn zum ersten Mal auf diese Indigenen, auf Tupaia gestoßen?
Also Tupaia hat tatsächlich Bauten hinterlassen. Und das ist ja in Polynesien sehr selten. Es sind ja Menschen, die mit Naturmaterialien bauen. Mit einer Ausnahme, die Tempel der Polynesier. Das betrifft nicht nur das, was wir heute französisch Polynesien nennen, also Tahiti und die Nachbarinseln Raiatea, Huaino und so weiter. Diese Tempel sind aus Stein gebaut. Das sind Steinplattformen. Und Tupaia, der Held meines Buches, der hat den größten Tempel in Polynesien überhaupt gebaut, auf der Insel Tahiti. Und diese Tempelsteinplattformen sind normalerweise ein oder zwei Etagen hoch und Tupaia hat eine 11-etagige Pyramide gebaut, also ein wirkliches Riesenbauwerk. Insofern hat Tupaia tatsächlich architektonische Spuren auf Tahiti hinterlassen.
Tupaia hatte ja eine offenbar sehr hohe Stellung in seiner Heimat, wenn er Hohepriester war und dieses große Bauwerk erbaut hat. Was hat ihn denn motiviert, seine Heimat zu verlassen und mit an Bord der Endeavour zu gehen und Captain Cook zu begleiten?
Also das ist ganz interessant, denn Tupaia, dem Captain Cook begegnet als Hohepriester, als wichtigster Priester auf Tahiti, war zunächst mal ein Flüchtling von der Nachbarinsel Raiatea. Und dieses Raiatea spielte Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich die wichtigste spirituelle Rolle in Polynesien. Das war nicht Tahiti, also flächenmäßig viel größere Insel, aber Raiatea war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der polynesischen Welt. Und als er Bekanntschaft mit den Briten macht, die ja eine ungeheure Feuerkraft, Gewehre, Kanonen mit sich bringen, hat Tupaia immer auch im Hinterkopf, dass er seine Heimat Raiatea, seine Heimatinsel, mit Hilfe dieser Briten befreien konnte.
Er hatte ja unglaubliche Kenntnisse in Navigation und auch in Geografie. Für die Engländer war der Pazifik eine einzige blaue Wasserwüste, aber Tupaia konnte im Kopf, hatte der über 100 kleine Inseln, konnte er verorten. Und er half auch bei der Erstellung einer wichtigen Seekarte, oder?
Ich glaube, Tupaia war für die Briten schon eine Offenbarung. Denn Tupaia hatte das Wissen von 800 Jahren polynesischer Besiedlung des Pazifik. Die Polynesier sind ursprünglich mal in der Nähe von Taiwan aufgebrochen und haben über eine riesige Fläche des Pazifik fast bis zur amerikanischen Küste, nämlich bis zur Osterinsel, diese Inselwelt besiedelt. Sie nennen auch den Pazifik das große Inselmeer, weil sie sehr viele Inseln da besiedelt haben. Und dieses Wissen über diese Inseln, über das Navigieren zwischen diesen Inseln im Tempel von Tapu Tapuatea auf Raiatea, da war eine Art Navigationsschule, die gleichzeitig eine spirituelle Schule war. Und Tupaia lernt dort, ich nenne es Psalmodieren, also muss auswendig lernen, so das gesamte navigatorische Wissen, also wie kommt man von einer Insel zur anderen, wo liegen diese Inseln überhaupt. Und gleichzeitig sind diese seemännischen Kenntnisse verflochten in Geschichten über Götter und Mythen. Das heißt, das spirituelle und das navigatorische Wissen fließen zusammen. Und deswegen ist Tupaia ein Priesternavigator, der in der Lage ist, sozusagen auf dem Pazifik zu segeln. Das können die Europäer nicht, aber das können sie von Tupaia lernen. Er kann diese Karte anfertigen und er kann auch selbst das Schiff, also die Endeavour, steuern, weil dieses Korallenmeer ist natürlich sehr gefährlich, sind viele Inseln, aber auch viele Untiefen und für Briten gefährlich. Und Captain Cook erleidet ja auch mehrfach Schiffbruch und davor bewahrt ihn in polynesischen Gewässern jedenfalls ein Begleiter wie Tupaia, ein polynesischer Begleiter.
Diese Kenntnisse waren das eine. Sie schreiben auch, dass Tupaia mit seinem großen Vermittlungsgeschick zwischen den Kulturen wohl einige blutige Konflikte verhindert hat.
Also die Geschichte der europäischen Seefahrt ist im Pazifik nicht besonders erfolgreich. Das hat damit zu tun, dass beispielsweise als Tasman Neuseeland entdeckt hat, schon in den Anlandebooten seine Matrosen sofort erschlagen wurden. Die Maori haben es nicht zugelassen, dass an der Küste Aotearoas, wie sie Neuseeland nennen, also Europäer, an Land gehen. Und Tupaia spricht als Polynesier von Raiatea, von Tahiti, die Sprache der Neuseeländer. Die Neuseeländer sind ja Polynesier, die sich 600 Jahre früher von Tahiti, von den Marquesas in Richtung Neuseeland aufgemacht haben. Und jetzt kommt Tupaia und spricht dieselbe Sprache. Und er ist ein Priester, der die Gebete, die Rituale der Maori versteht. Insofern hat man einen Sprachmittler und aber auch einen spirituellen Mittler, der es ermöglicht, erstmal in Kontakt zu treten. Und so gelingt es Captain Cook mit Hilfe von Tupaia erstmals mit den Maori friedlich in Kontakt zu treten. Und es gibt heute noch in Neuseeland in einer Höhle eine kleine Felsenzeichnung, in der es ein Schiff und Tupaia abgebildet. Also es gibt sogar Zeugnisse von der Anwesenheit Tupaias auf Neuseeland. Und Captain Cook hat es sozusagen im Schatten dieses Tupaia bei den Polynesiern eigentlich erstmal schwer gehabt. Das ändert sich dann, als Captain Cook nach England kommt. Da stellt er sich selbst dann sozusagen in die Sonne des Entdeckers und da fällt dann Tupaia eher sozusagen in den Schatten.
Tupaia hat es nicht nach London geschafft, war eigentlich geplant, aber er starb an Malaria und Skorbut vermutlich im heutigen Indonesien in Batavia. Später wurden dann noch die beiden Polynesier Mahaine und Mai zu Begleitern der englischen Seefahrer. Mai kam sogar mit nach London. Wie erging es ihm dort?
Also Mai war die Sensation in London und natürlich war man neugierig, wie sehen diese Polynesier eigentlich aus? Und was die Briten sehr beeindruckt ist, dass dieser Mai an Bord des Schiffes von Cook gelernt hat, Englisch zu sprechen und sich als ganz talentiert erweist. Und vor allen Dingen hat er an Bord von den Matrosen gelernt, Schach zu spielen. Und er besiegt also reihenweise selbst englische Großmeister in London im Schach. Und deswegen passiert also was Ungewöhnliches. Diesen eigentlichen Wilden, diesen Barbaren aus der Südsee, billigt man jetzt zu, die müssen ziemlich intelligent sein, wenn sie uns im Schach schlagen. Und so ist es Mai gelungen, nicht nur nach London zu kommen, sondern tatsächlich kann er dann auf der dritten Cookschen Reise auch wieder nach Französisch-Polynesien, wie wir es heute ja nennen, zurückreisen. Und tatsächlich überlebt Mai die Rückkehr nach Polynesien nur um wenige Jahre.
James Cook selbst hat diesen sehr wichtigen Anteil der Polynesier an seinem Ruhm immer so heruntergespielt. Er wollte vermutlich als alleiniger Held dastehen.
Also am Ende hat Captain Cook von Tupaia, weiß er, wie der Pazifik aussieht, mit der Karte, die Tupaia anfertigt. Und von den Begleitern Mahaine und Mai weiß er, was man auf welcher Insel einhandeln muss, um gut zurechtzukommen. Also am Ende ist es dann ein Transfer von polynesischem Wissen, das Captain Cook uns mitbringt. Und in England wird er aber natürlich gefeiert als Entdecker des Pazifik. Und dass er eigentlich nur polynesisches Wissen transferiert, das nimmt man so nicht wahr. Aber es ist auch, glaube ich, in dieser Zeit so, dass Europäer von sich ohnehin glauben, dass sie das Zentrum der Welt sind und auch dadurch, durch diese, das, was wir später eine koloniale Attitüde nennen, ja, fallen die Polynesier in der Darstellung immer etwas hinunter.
Vielen Dank, Frank Vorpahl. Aufbruch im Licht der Sterne heißt sein Buch, das man als große Abenteuergeschichte lesen kann und als wichtiges Korrektiv zur bisherigen europäischen Kolonialgeschichte. Es ist bei Galliani erschienen.
How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun. I told myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me.
Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass die deutsche Autorin Judith Schalansky Teil der norwegischen Future Library geworden ist. Ein noch geheimes Manuskript hat sie abgegeben, das erst im Jahr 2114 öffentlich wird. Und jetzt wurde Judith Schalansky eine weitere Ehre zuteil. Vorgestern erhielt sie in Frankfurt den mit stolzen 35.000 Euro dotierten Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis. Ein Preis für kritische Kurztexte, vergeben von der Crespo Foundation. Ausgezeichnet wurde Judith Schalansky für ihren Essay »Schwankende Kanarien«. Darin setzt sie sich vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe mit wichtigen Frühwarnsystemen der Menschheit auseinander. »Schwankende Kanarien« ist gerade im Verbrecher Verlag erschienen. Mehr von Ulrich Rüdenauer.
Der schottische Physiologe John Scott Haldane untersuchte in den 1890er Jahren Grubenunglücke in britischen Bergwerken, denen zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Der Wissenschaftler fand heraus, dass die meisten von ihnen nicht an Sauerstoffmangel oder an den Folgen unterirdischer Explosionen starben, sondern an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das ist besonders heimtückisch, denn man kann das Gas weder riechen noch schmecken. Atmet man es ein, führt das in 1 bis 2 Stunden zum Tod. Kleinere Säugetiere allerdings erliegen der Vergiftung schon früher und besonders Kanarienvögel schienen Haldane als Frühwarnsysteme geeignet. Wenn ihr Gesang aufhört und sie von der Stange kippen, bleiben dem Menschen noch 20 Minuten, sich in Sicherheit zu bringen. Über lange Zeit wurden Kanarienvögel zu treuen Begleitern der Bergmänner, zu Lebensrettern und geliebten Gefährten. Heute sind die Kanarienvögel im Bergwerk durch elektronische und chemische Geräte ersetzt, aber...
Wie so oft überwintert Ausgemustertes im Paralleluniversum der Sprache. In ihr leben die Bergwerkskanarien fort, geistern als unheilverkündende Miniatur-Kassandras durch Nachrichten, als handliche, gefiederte Orakel, denen es im Angesicht der Katastrophe die Stimme verschlägt und die an jenem prekären Punkt, der über Leben und Tod entscheidet, effektvoll von der Stange fallen.
Canary in the Coal Mine ist im Englischen eine stehende Redewendung, kryptisch und schillernd, wie Judith Schalansky in ihrem Essay »Schwankende Kanarien« bemerkt. Wenn das Vöglein zu singen aufhört, weiß man, was die Stunde geschlagen hat, 5:12. Es sind jene Umschlagmomente, Tipping Points, denen Schalansky in ihrem furios vielschichtigen, tiefschürfenden Text nahekommen will. Die kritischen Augenblicke, in denen die Katastrophe bereits aufscheint, aber noch nicht eingetreten ist. Kipppunkte nennt die Wissenschaft jene Momente,
in denen sich Umweltbedingungen so weitreichend verändern, dass Situationen zum Kippen kommen. Etwa Ökosysteme so massiv geschwächt, beeinträchtigt, gestresst oder auch Populationen einzelner Arten so stark dezimiert werden, dass sie sich davon nicht mehr erholen, sondern kollabieren, eben kippen.
Dann geht ein Tipping Point über in einen Point of No Return. Das System lässt sich nicht mehr stabilisieren. Es wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die nicht mehr kontrollierbar ist. Das Problem? Meist erst retrospektiv lässt sich feststellen, wann dieser Kipppunkt erreicht wurde. Und die Frühwarnsysteme, die schwankenden Kanarien, werden häufig nicht beachtet. Die Metapher vom Kanarienvogel in der Mine wird zwar benutzt, ist aber stumpf und wirkungslos geworden, eine Worthülse, die gut gemeinte Appelle schmückt. Judith Schalansky fragt in ihrem Text, ob nicht die Literatur selbst ein solcher Canary in the Coal Mine ist oder sein sollte, welche Rolle Autorinnen und Autoren spielen könnten angesichts der ernüchternden Erkenntnis, dass die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen entweder verdrängt, ignoriert, als ideologische Schwarzmalerei abgetan wird oder einfach keine konsequenten Gegenmaßnahmen provoziert.
Die bedeutendste Herausforderung unserer Tage, las ich mit leisem Grauen, ist nicht der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität oder Pandemien, so der Club of Rome in seinem neuesten Bericht. Nein, das bedeutendste Problem sei unsere kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden.
Es geht um Sprache, um eine Form des Erzählens, eine Erzählung, die zählt, auf die gezählt werden könnte, die nicht verschleiert und nicht beschönigt und auf der Grundlage des Unhintergehbaren mit ihren Mitteln wahrhaftig bleibt. Judith Schalanskys Essay bietet weder Antworten, noch zeigt er eindeutig Wege auf, wie eine solche Erzählung aussehen könnte. Ihm wohnt durchaus eine leise Verzweiflung inne, er hat selbst etwas Schwankendes, weil er um alle Dilemmata und Vergeblichkeit weiß, um die Ambivalenzen von Bildern und Gegebenheiten. Der Bergbau steht da nur exemplarisch als eine große Fortschrittsgeschichte und als folgenreiche Vergewaltigung der Erde. Die kunstvolle Machart des Textes, die virtuose Verknüpfung historischer, wissenschaftlicher, literarischer Fundstücke auf engstem Raum, seine Sprache und Originalität sind bewundernswert und erzeugen gleichzeitig eine Verstörung. Die Verhaltensbiologie nennt, schreibt Schalansky, den Vogelsang fast poetisch Stimmfühlungslaut. Auch beim Menschen ist es verbreitet,
mit Lautäußerungen die Umwelt und auch ein Stück weit sich selbst davon zu überzeugen, dass es einen noch gibt. Ein Pfeifen im Walde, Selbstvergewisserung und Abwehrzauber zugleich.
Auch die Literatur, könnte man hinzufügen, ist ein Pfeifen im Wald, ein unverzichtbares. Für ihren Essay wurde Judith Schalansky mit dem Wortmeldungenpreis ausgezeichnet, der kritische, auf die Fragen unserer Zeit Bezug nehmende Kurztexte würdigt. Die Jury sah in Schwankende Kanarien nicht nur einen Beitrag zur Kulturgeschichte des Alarms, sondern selbst ein Medium der Agitation. Wo Gefahr sei, dürfe die Literatur nicht schweigen. In diesem Sinne ist Schalanskys essayistische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel tatsächlich ein Stück engagierte Literatur, aber weder Agitation noch Ratgeber. Eher ein Lebenszeichen, ein Mutmacher, ein sehr leiser, behutsamer Versuch auszuloten, wie literarische Texte ein Bewusstsein für den Schlamassel wecken könnten, in dem die Menschheit unterzugehen droht.
Der Kanarienvogel, das war ich. Und er versicherte mich, dass ich noch da war, in einer Gegenwart, deren prekärer Zustand nicht nur durch Wissenschaft benannt, sondern durch die Kunst erfahrbar gemacht werden konnte. Einer Welt voller Midpoints, X-Faktoren und verstörender Schönheit, einem Geflecht einander auf Gedeih und Verderb bedingenden Lebens.
In seiner Laudatio auf Judith Schalansky spricht der Literaturwissenschaftler Philipp Taison von einem erzählerischen Trotzdem. Das trifft es gut. Zu wissen, wie verloren die Lage ist und dennoch die Dinge der Welt erzählen, zusammensammeln, neu zusammenfügen. Daraus erwächst noch keine Rettung, aber vielleicht eine andere Sicht aufs Rettende.
Ulrich Rüdenauer über den preisgekrönten Essay »Schwankende Kanarien« von Judith Schalansky, erschienen ist er im Verbrecherverlag.
Well, it rained last night, and the stars shone bright, and way off yonder, we heard the whippoorwill. At the first light of dawn, we heard that he was gone. Our heart was empty, and our eyes was filled.
Das klingt toll. Kohle für Kultur. Seit diesem Mittwoch bekommen alle jungen Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Jahr in Deutschland 18 Jahre alt werden, ein Budget von 200 Euro für Kulturangebote. Kulturpass nennt sich das Ganze, zugänglich über eine entsprechende App. Und mit dem Budget können die jungen Menschen dann Theaterkarten erwerben oder ins Konzert gehen. Sie können aber auch Bücher kaufen. Kyra Dreher ist Geschäftsführerin der Fachausschüsse im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie der deutsche Buchhandel an dem Kulturpass partizipieren kann. Guten Tag, Frau Dreher.
Grüße Sie.
Was ist denn erstmal ganz grundsätzlich die Idee hinter dem Kulturpass?
Die Idee ist, jungen Menschen die Vielfalt der Kultur, die wir in diesem Lande haben, wirklich erlebbar zu machen und näher zu bringen. Man darf nicht vergessen, wir alle verdrängen jetzt die Pandemie ganz gerne, aber das waren Jahre, in denen eben diese Gruppe der jungen Erwachsenen, damals noch Jugendliche, wirklich um ihre Kulturerlebnisse gebracht wurden. Sie konnten keine Konzerte besuchen, da wurde alles abgesagt. Sie konnten nicht mit Freunden ins Kino gehen, sie konnten nicht in Buchläden stöbern. Und der Kulturpass ist eine einzigartige Initiative, das jetzt in gewisser Weise auch nachzuholen.
Was bedeutet der Pass denn für die Buchbranche konkret? Wie sieht die Beteiligung aus?
Der Pass ist eine großartige Gelegenheit für die Buchbranche, diese Zielgruppe der jungen Erwachsenen, wie wir sie auch gern nennen, New oder Young Adult, wirklich wieder verstärkt in die Buchläden zu holen. Wir wissen, dass diese jungen Menschen verstärkt auch wieder Bücher lesen und BookTok ist ein großer Trend. Die Zielgruppe liest auch sehr gerne im englischen Original und da ist die große Hoffnung, dass wir sie in die Läden holen können, von der Buchbegeisterung oder mit der Buchbegeisterung anstecken können und von der Vielfalt des Buchangebotes überzeugen können.
Es geht ja bei dem Projekt auch wirklich um Kulturangebote vor Ort. Das heißt, Bücher können nicht ohne weiteres im Netz bestellt werden, sondern tatsächlich ausschließlich über teilnehmende Buchhandlungen.
So ist es, genau. Also die jungen Menschen, die den Kulturpass geladen haben, können sich inspirieren lassen in der App über Buchangebote, natürlich auch über andere Kulturangebote, aber jetzt reden wir ja über Bücher. Können sich dann ein Buch ihrer Wahl reservieren in der App und holen dieses Buch in der Buchhandlung ab und können dort dann viele neue Dinge, andere Bücher entdecken.
In Frankreich gibt es dieses Modell ja schon. Wie hat denn die Buchbranche dort von diesem Kulturbudget für junge Erwachsene profitiert?
Sie hat sehr profitiert. Die Buchläden dort sind die eigentlichen Gewinner des Kulturpasses, wenn man das so sagen kann. Denn mehr als die Hälfte der dortigen Guthaben wird für Bücher ausgegeben. Und Untersuchungen haben ergeben, dass die Kulturpass, also passkulturellen Nutzer dort, vor allem auch unabhängige Buchhandlungen entdeckt haben, die sie vorher noch gar nicht kannten. Das ist also eine Riesenchance für den Buchhandel.
Ich habe aber auch gelesen, dass es vor allem der Absatz japanischer Mangas gesteigert wurde in Frankreich.
Dort stehen Mangas an zweiter Romane und an dritter Comics. Aber das macht ja nichts. Es gibt mittlerweile Mangas zu allen möglichen Themen, auch sehr ernsten Themen. Und da sind wir offen für alles.
Also Hauptsache, es wird überhaupt irgendwie gelesen.
Genau, es wird gelesen und jetzt ist es vielleicht ein Manga und übermorgen ist es ein Roman.
Das klingt alles sehr edel und ehrenvoll, aber glauben Sie, dass es wirklich eine Frage des Geldes ist, junge Menschen für Bücher und Kultur zu begeistern? Spielen da nicht ganz andere Faktoren eine größere Rolle, wie Herkunft oder Milieu? Und müsste man nicht auch schon früher ansetzen eigentlich?
Das ist in der Tat eine Überlegung. Im Moment versucht man es ja jetzt mit der Zielgruppe der 18-Jährigen, aber es ist ja auch angedacht, wenn das erfolgreich verläuft, den Kulturpass auszuweiten auf 15- bis 17-Jährige, was wir auch sehr begrüßen würden. Und es wäre sicherlich hilfreich, wenn die Schulen auch in irgendeiner Form stärker involviert wären. Da hatten wir jetzt den Eindruck, dass das noch nicht so verbreitet ist, das Wissen über den Kulturpass. Aber das wurde jetzt alles in sehr kurzer Zeit ins Leben gerufen und da ist sicherlich noch Spielraum.
Vielen Dank, Kyra Dreher vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Mit ihr sprach ich über den Kulturpass. Mit ihm erhalten 18-Jährige in Deutschland seit Mittwoch ein Budget, das sie für kulturelle Angebote und eben auch für Bücher ausgeben können.
In music we heard all the songs of the birds and he said that some songs is like clear fall days. But he played his last refrain all about the song. Bow down and closed his case. Open the gates. There's a brand new angel. There's a brand new angel with an over-healing.
Die deutsche Autorin Katrin Seddig wird sehr dafür gelobt, dass sie die Verletzungen und Bedürfnisse ihrer Figuren auf eine Weise freizulegen vermag, die grausam und gütig, komisch und wahrhaftig zugleich ist und ihnen dabei ihre Würde lässt. So hieß es mal in einer Preisbegründung. Verletzungen, Beschädigungen und Prägungen, darum geht es auch in Nadine, dem 9. und 6. Roman von Katrin Seddig. Nadine ist Anfang 50, verheiratet, arbeitet als Anwaltsgehilfin, äußerlich ein sehr normales, angepasstes Leben. Aber genau das ist das Problem. Denn immer wurde genau das von Nadine verlangt. Angepasst, ruhig, nett soll sie sein. Das bekam sie ihr Leben lang eingetrichtert, vor allem von den Männern um sie herum. Aber jetzt ist Schluss, beschließt Nadine. Auslöser ist ein schrecklicher Verlust, gleich zu Beginn der Geschichte.
Mitzi ist tot. Mitzi ist Nadines Tochter. Sie hat sich umgebracht, ihren hübschen Kopf auf Zugschienen gelegt und gewartet. Nadine ist noch da, ihr Leben ist noch da und natürlich ist Nadine traurig. Sie hat ihre Tochter geliebt, aber die Art, wie Nadine trauert um ihre tote Tochter, die ist, so sagen die Menschen um sie herum, irgendwie seltsam.
Man merkt dir kaum etwas an. Du fährst zur Arbeit, du gehst einkaufen, du hast sogar Mitzis Sachen schon aussortiert. Bist ja gleich wieder ins Büro gefahren, als könntest du es kaum erwarten. Aber Frank, ich muss doch arbeiten. Tut mir leid, ich wollte dir keine Vorwürfe machen. Hat sich aber so angehört. Es tut mir leid. Was soll ich denn machen, deiner Meinung nach? Wie soll ich denn sein?
Nicht mal richtig trauern kann sie. Kalt wirkt Nadine, die doch das Schlimmste überhaupt, den Verlust des eigenen Kindes, erlebt hat auf ihr Umfeld. Aber das stimmt nicht. Nadine ist nicht kalt, sondern es brodelt in ihr. Nadine ist wütend, richtig wütend. Vor allem auf bestimmte Männer in ihrem Leben, ihren Chef Wiedenberg zum Beispiel.
Er ist ein Reh. Wenn sie ein Mann wäre, wäre sie kein Reh. Sie wäre ein Bär. Trotzdem aber ist Wiedenberg ein Mann. Lebt das Leben eines Mannes, verdient das Geld eines Mannes. Es macht sie wütend. Alles an ihm macht sie wütend.
Ihr ganzes Leben war Nadine irgendwie nicht richtig. Sie wächst bei ihrem Vater auf, die Mutter verlässt die Familie früh. Der Vater ist mit dem Kind überfordert, zwar schlägt er sie nie, misshandelt sie aber auf andere Art. Immerzu ist er, wenn Nadine nicht so funktioniert wie gewünscht, tief enttäuscht. Dann bricht er, dieser große, kräftige Mann, Beruf Bäcker, Hobby, die Jagd, dann bricht dieser Kerl in Tränen aus. Nadine muss lernen, richtig zu gehen, nicht so komisch, lernen, richtig zu sprechen und vor allem, sich zu beherrschen. Aber Nadine tanzt aus der Reihe, haut andere Kinder, kriegt ihre Wut nicht in den Griff und wenn das Vergehen der Tochter besonders schlimm ist, dann sperrt ihr Vater Nadine in den Kühlraum für das erlegte Wild.
Sie saß an der gefliesten Wand und schlug ihren Kopf dagegen. Irgendwann öffnete ihr Vater die Tür. »Nadine, was machst du da?« Ihre Haare waren schon klebrig vom Blut. Ihr Vater sagte, »Nadine, denk nicht, dass ich mich erpressen lasse. Mach nur weiter so, dann sitzt du noch länger drin.« Als er sie herausließ, fragte er, wie er es immer tat, »Hast du etwas gelernt, Nadine?«
Als nun also die erwachsene Nadine ihre Tochter Mitzi verliert, wird etwas in ihr freigesetzt, etwas, das sie über viele Jahrzehnte unterdrückt hat. Nadine schaut zurück auf ihr Leben, von den 70ern bis zur Corona-Zeit. Schon rein körperlich passte Nadine nie ins Schema. Zu groß, zu kräftig, die Stimme zu laut, die Manieren zu ungehobelt. Immer wird ihr gesagt, sie solle doch bitteschön etwas weniger präsent sein. Ein bisschen mehr weibliche Zurückhaltung, ein wenig zierlicher, feiner, das wäre doch schön. Dieses ständige Nicht-Richtig-Sein macht aus der kleinen, unsicheren Nadine eine erwachsene, unsichere Frau. Angepasst, äußerlich ganz unauffällig, heiratet ihren Logopäden, wird Rechtsanwaltsgehilfin, bekommt ein Baby mit sie. Doch nichts davon tut sie aus Leidenschaft, sondern weil man es eben so macht. Keine Entscheidung in ihrem Leben trifft Nadine aus Überzeugung. Sie hat das Gefühl dafür verloren, wer sie ist und was sie eigentlich will. Katrin Seddig erzählt all das in Rückblenden, wechselt geschickt zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Und weil sie eine brillante Erzählerin ist, sind diese Zeitsprünge nie hektisch, sondern angenehm fluide. Brillant ist auch, wie genau Katrin Seddig nicht nur ihre Heldin, sondern auch die Charaktere in Nadines Umfeld beschreibt. Von ihrem herrischen Vater über Mitzis phlegmatischen Mann bis hin zu ihrem charakterschwachen Chef werden alle so präzise umrissen, dass man meint, doch selbst genau so einen Typ Mensch irgendwie selbst zu kennen. Katrin Seddich analysiert ihre Figuren dabei wertfrei, ganz klar und sehr präzise. Sie zeigt die Verletzungen und Wunden, verschweigt aber auch Charakterschwächen nicht. Und sie alle bekommen die neue, die wütende Nadine zu spüren, denn jetzt teilt Nadine aus, verbal und körperlich. Nadine zügelt sich nicht mehr, auch nicht beim Essen.
Sie spricht mit sich selbst, als sie die Brotdose öffnet. Sie muss es zu sich selbst sagen. Nadine, jetzt haust du aber ganz schön rein. Und obwohl sie sich vielleicht besser verachten sollte, obwohl sie vielleicht weiß, dass sie einen seltsamen Weg eingeschlagen hat, ist sie sich selbst wieder näher, betastet sie mit zorniger Lust und einem Hauch von höhnischer Zuneigung sogar jeden Morgen im Badezimmerspiegel ihren langsam anschwellenden Körper.
Nadine von Katrin Seddich ist ein Buch darüber, was mit einem Menschen passiert, wenn er sich nie selbst finden, nie entfalten darf. Man darf diesen Roman durchaus als einen feministischen lesen. Die Figur Nadine stellvertretend dafür betrachten, in welche Rollen Frauen gedrückt wurden und werden und was das mit ihnen macht. Mitleid aber braucht Nadine nicht. Dafür sorgt schon Katrin Seddichs angenehm nüchterner, völlig kitschfreier Stil. Nadine ist eine Urgewalt, komplex, wie starke Frauen eben sind. Dabei nicht immer fair, aber das ist die Welt ja auch nicht.
Theresa Hübner über Nadine, den neuen Roman von Katrin Seddich, erschienen bei Rowohlt Berlin.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday.
Er war ein Freigeist, ein Dandy, und er führte über viele Jahre einen legendären Salon in Berlin. Nikolaus Sombart, der Kultursoziologe und Schriftsteller, hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Geboren am 10. Mai 1923 in Berlin als Sohn des Nationalökonomen Werner Sombart und seiner rumänischen Frau Corina, die auch schon Gastgeberin eines Salons war. An seinen Vater, der bei seiner Geburt bereits 60 Jahre alt war, erinnerte sich Nikolaus Sombart einmal so.
Später, als ich dann also Schüler war, 16, 17 Jahre, sprach er mit mir wie mit einem Gleichaltrigen, sprach über seine Buchprojekte, über seine Probleme, über seine Lektüren. Er las damals den ganzen Balzac, den ganzen Dickens, den ganzen Zola. Ich fragte, warum liest du das alles? Und sagte, ja, ich bereite mich auf das große Examen vor. Da war er schon, also 76, so alt wie ich jetzt bin. Und hatte so einen gewissen Humor und sah die Sachen mit einer großen Distanz. Aber er liebte es zu reden und er fragte mich um meine Meinung. Vorher las er mir vor. Also das Vorlesen spielte eine große Rolle in meinem Elternhaus. Die Eltern lasen sich vor. Gab es kein Fernsehen und ähnliche Ablenkungen. Und das Vorlesen abends nach dem Abendessen, dann wurden wir schon, meine Schwester und ich, auf unsere Zimmer geschickt und dann wurde vorgelesen. Grimms Märchen, Andersens Märchen und das ging weiter, wenn wir größer waren. Schwabs Sagen des klassischen Altertums und Robinson Crusoe und Don Quixote. Vorgelesen und dann darüber auch gesprochen, erklärt, um was es sich handelte. Also mein Vater, obwohl, wie gesagt, er es sehr merkwürdig fand, dass er so kleine Kinder hatte, er sprach von seinen selbstgemachten Enkeln, hat sich sehr um uns, auf jeden Fall um mich, gekümmert. Nicht wahr? Was ich las, dann später die Aufsätze, die ich schreiben sollte, das war so deutsche Aufsätze, das war so das, was mich am meisten interessierte. Und das war ein sehr lebendiger Austausch.
Ein lebendiger Austausch und viel Vorlesen im Hause Sombart in Berlin. In diesem Jahr wäre der Soziologe und Autor Nikolaus Sombart 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass legt der Berliner Elfenbeinverlag sehr schöne Neuausgaben der ersten drei Bände von Sombarts Memoiren vor. Es geht um seine, so der Titel, Jugend in Berlin in den 30er und 40er Jahren, um die Studienzeit in den Heidelberger Reminiszenzen unmittelbar nach Kriegsende und um die Pariser Lehrjahre in den 50ern. Die in Frankreich lehrende Literaturwissenschaftlerin Caroline Fischer hat die drei Bände herausgegeben. Den lebendigen Austausch, den er im Elternhaus gelernt hatte, den setzte Sombart auch in späteren Jahren fort. Lange war er Leiter der Kulturabteilung des Europarates in Straßburg. Ein Bildungsbürger, ein Großbürger, der ein bisschen wie aus der Zeit gefallen zu sein schien. Dazu passte auch sein legendärer Berliner Salon, der fast 20 Jahre von 1985 bis 2007 existierte und jeden Sonntagnachmittag einen illustren Kreis von Gästen versammelte. Was für ihn neben Austausch und Geselligkeit die Idee des Salons ausmachte, das erklärte Nikolaus Sombart einmal so.
Ich war, dass ich in Salons zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Motivierungen im Grunde genommen Gegengesellschaften bilden, das heißt gegen Eliten. Das ist die aristokratische Fronde, nicht wahr, gegen den Hof, nicht wahr, lange vor den bürgerlichen Salons, nicht wahr, in denen überhaupt die Männer erstmal erzogen wurden, nicht wahr, dass sie nicht in die Gobelins pisten und nicht ihre Nasen rotzenden Jabots de Dame säuberten, nicht wahr. Madame de Maintenon, die großen Madame Fécamp, nicht wahr? Das war eine Gegengesellschaft gegen den Hof, der ja auch ganz männlich dominiert war, trotz der Damen, die eine Rolle spielten. Und da bildete sich dann also auch die Literatur, das Theater und so weiter, bezog da Kräfte her durch einen gesellschaftlichen Kreis, der sich bestätigen wollte, der damit seine Machtansprüche auch anmelden wollte.
Der Salon als Gegengesellschaft, so sah ihn Nikolaus Sombart, selbst Gastgeber eines legendären Berliner Salons. 2008 starb Sombart, in diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden. Im feinen Berliner Elfenbeinverlag sind gerade Neuausgaben der ersten drei Bände von Sombarts Memoiren erschienen. Jugend in Berlin, Rendezvous mit dem Weltgeist, Heidelberger Reminiszenzen und Pariser Lehrjahre. Und eine Biografie Nikolaus Sombarts gibt es jetzt auch im Böhlau Verlag erschienen und geschrieben von Günter Erbe, Utopist, Libertin, Dandy.
What had happened down there was the wind had changed. Cloud rolled in from the north and it started to rain. It rained real hard and it rained for a real long time. 6 feet of water in the streets of a Vandeline. The river rose all day, the river rose all night. Some
lost in the flood. Some got away alright. The river busted through, clear down the plug of mine. 6 feet of water in the streets of a Vandeline. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Trying to wash us away. They're trying to wash us away.
Der Wiener Verleger Albert Eibel, der hier auch schon mal zu Gast war im Lesenswert-Magazin, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu Unrecht vergessene Bücher wieder herauszubringen, wieder zu entdecken. Sein Verlag hat er passenderweise das vergessene Buch genannt. Jetzt ist dort die Reportage I Saw Hitler zum ersten Mal vollständig auf Deutsch erschienen. Ich traf Hitler, verfasst von der bekannten US-amerikanischen Journalistin Dorothy Thompson. Das Buch erschien 1932 im englischen Original und dort berichtet Thompson von ihrem Treffen mit Adolf Hitler himself in Berlin im Dezember 1931. Holger Heimann hat die Reportage gelesen.
Adolf Hitler liebte den großen Auftritt. Er sprach mit Vorliebe auf Versammlungen und zu riesigen Menschenmengen. Interviews schätzte er weniger. In der unmittelbaren Gesprächssituation mit einem Einzelnen als Gegenüber verblasste seine geradezu hypnotische Wirkung. Trotzdem hat Hitler im Verlauf seines politischen Lebens der ausländischen Presse mehr als 100 Interviews gegeben. Er wollte auch international Unterstützer erreichen und Anhänger gewinnen. Und die Reporter standen Schlange, um mit dem mächtigen Mann zu sprechen. Die US-amerikanische Journalistin Dorothy Thompson traf Hitler im Dezember 1931 in Berlin und brachte im Frühjahr 1932 eine bebilderte Reportage heraus, die Furore machte und zu ihrer Ausweisung aus Deutschland führte. Sie beginnt so.
Als ich Adolf Hitlers Zimmer betrat, war ich der festen Überzeugung, dem künftigen Diktator von Deutschland zu begegnen. Keine 50 Sekunden später war ich mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall war. So lange dauerte es in etwa, um die verblüffende Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu ermessen, der die Welt in Atem hielt.
Das erwies sich als verblüffende Fehleinschätzung. Thompson war allerdings bei weitem nicht die einzige, die Hitler unterschätzte. Und das ist verständlich. In seinen Reden beschimpfte Hitler die Regierenden maßlos und redete den Unzufriedenen unbekümmert um Widersprüche nach dem Mund. Konkrete Vorschläge, was gegen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit zu tun sei, machte er nicht. Kurt Tucholsky sprach für viele, als er schrieb, den Mann gibt es gar nicht, er ist nur der Lärm, den er verursacht. Dass sich Hitler nach 1933 als tatkräftiger Politiker erwies, war nicht abzusehen. Worin aber, so darf man fragen, liegt dann der Erkenntniswert des Interviews von Thompson? Lohnt es sich, die Reportage zu lesen, die nun erstmals vollständig auf Deutsch erschienen ist? Ist der Text mehr als ein historisches Dokument? Die Antwort lautet ja. Denn Thompson bleibt nicht dabei stehen, Hitler als höchst unscheinbaren, unsicheren Menschen zu charakterisieren.
Was also hat es mit diesem Mann auf sich, dass ein ganzes Land sich zu ihm hingezogen fühlt? Welche Ideen sind es, die aus Millionen von Deutschen Hitleristen gemacht haben? Ich sah in ihm den kleinen Mann, aber vielleicht liegt darin und gerade darin das Geheimnis seines enormen Erfolges.
Hitlers Lebensluft ist die Krise. Die wirtschaftliche Not ist es, die ihm zwischen 1930 und 1933 die Menschen zutreibt. Sie spüren, so Thompson, den Druck von heute und die Unsicherheit von morgen. Adolf Hitler selbst war ein Absteiger und Versager, bevor er zu dem Mann wurde, um den sich die gesamte Weltpolitik drehte. Thompson sieht vor allem die aufgeblasene Durchschnittlichkeit. Sie unterschätzt Hitlers Potenzial fundamental und überschätzt die Macht und das Geschick seiner politischen Gegner. Sie zeigt jedoch überzeugend, wie und warum Hitler mit seiner demagogischen Rhetorik so erfolgreich war. Er bestätigte die Vorurteile seiner Zuhörer und versprach, Deutschland zu alter Größe zu führen. Dorothy Thompsons Buch ist deshalb, wie der Herausgeber Oliver Lubrich in seinem Nachwort richtig bemerkt, eine Studie in politischer Psychologie. Thompson schreibt,
Patriotismus ist die einfachste Form der Selbsterhöhung. Wenn man verschuldet ist, im Leben keinen Erfolg hatte, so gehört man dennoch, wie Hitler sagt, zur Rasse. Was nicht der Rasse angehört, ist minderwertig, lautet eine seiner Parolen. Die Deutschen sind eine überlegene Rasse und die Vorsehung will, dass diese überlegene Rasse die Welt erobert. Die Welt gehört dem nordischen Menschen, mit anderen Worten, euch. So spricht er zu seinem heruntergekommenen Publikum. Wundert es sie, dass ihm Millionen folgen? Wenn sie ihm zuhören, fühlen sie sich emporgehoben. Bessere Zeiten brechen an. Gleich hinter der nächsten Ecke wartet das Zeitalter der Rasse, in dem alle guten Teutonen, allein durch die Tatsache, dass sie Teutonen sind, zu ihrem Recht kommen werden.
Dass Thompsons Begegnung mit Hitler, die sie erst in Zeitungsartikeln und schließlich in einem Buch beschrieb, solche Aufmerksamkeit erlangte und die Journalistin selbst zu einer Berühmtheit wurde, dafür sorgten die Nationalsozialisten selbst. 1934 wurde die Amerikanerin ausgewiesen. In dem Text »Abschied von Deutschland«, der die Buchausgabe komplettiert, erzählt sie davon. Die so elegant wie prägnant formulierende Reporterin beschäftigte die Nazis auch weiterhin. Goebbels notierte 1942 in seinem Tagebuch: »Es ist beschämend und aufreizend, dass so dumme Frauenzimmer, deren Gehirn nur aus Stroh bestehen kann, das Recht haben, gegen eine geschichtliche Größe wie den Führer überhaupt das Wort zu ergreifen.« Dorothy Thompson schrieb weiter gegen die Nazis an. Aber so wirkungsvoll wie in ihrer Bildreportage »Ich traf Hitler« gelang ihr das nie wieder.
Das Buch von Dorothy Thompson, im Original 1932 erschienen und jetzt wiederentdeckt vom Verlag Das Vergessene Buch. Eine Besprechung war das von Holger Heimann. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für diese Woche. Alle Titel dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen unter swr2.de auf den Seiten der Literatur. Dort und in der SWR2-App, da können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Louisiana, they're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Die Musik kam heute von der norwegischen Singer-Songwriterin Rebecca Backen und ihrem neuen Album Always on My Mind. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl. They're trying to wash us away. President Coolidge came down in a railroad train with a little fat man with his notepad in his hand. President said, little fat man, ain't it a shame what the river has done to this poor cracker's land. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Away. They're trying to wash us away. Away.